Deutschlandfunk Interview. Christinnen und Christen werden heute nachmittags und abends die Kirchen aufsuchen, darunter viele, die sich in den restlichen 51 Wochen des Jahres eher selten auf den Weg in die Gotteshäuser begeben. Auch in diesem Jahr haben sich viele von der evangelischen und der römisch-katholischen Kirche verabschiedet, sei es wegen teils vormoderner Glaubensinhalte, wegen des Skandals um sexuelle Straftaten, verübt von Priestern und Ordensleuten und teils vertuscht durch die Hierarchie, oder bezogen auf die katholische Kirche, weil Männer festgelegt haben, dass Frauen minderwertig sind. Die Hindernisse auf dem synodalen Weg belegen diesen Kurs. Und doch, heute ist Heiligabend, die Erinnerung an die Geburt des Religionsgründers, im Lukas-Evangelium beschrieben unter denkbar ärmlichen Verhältnissen. Schwester Emanuela Kolas leitete bis vor wenigen Monaten als Priorin die Gemeinschaft der Benediktinerinnen in Köln. Inzwischen hat die Kölner Gemeinschaft ein weiteres Haus in Angermund bei Düsseldorf gegründet, in dem sie nun lebt. Und sie hat mir erzählt, dass sie und ihre Mitschwestern morgens den Deutschlandfunk hören. Also schönen Gruß nach Angermund. Vor dieser Sendung habe ich das folgende Gespräch mit ihr geführt. Schwester Emanuela, die Geschichte von Bethlehem ist historisch umstritten. Wieso feiert die Kirche ein Ereignis, das so vermutlich nie stattgefunden hat?
Und ich denke, Herr Heinemann, da wäre mal die Frage zunächst zu stellen. Die Ereignisse, die wir feiern, feiern wir die, weil die historisch so stattgefunden haben? Ich würde mal sagen, wir feiern sie, weil sie im Hier und Jetzt eine Bedeutung haben. Und bei genauerem Hinschauen würden die Historiker auch immer feststellen, die heutige Bedeutung ist eine andere. Und die Kirche feiert dieses Ereignis, weil sie darin den Beginn des Christentums insofern feiert, als dass mit der Geburt des Erlösers, mit der Geburt von Jesus Christus sozusagen die eigentliche christliche Geschichte beginnt.
Und dann ist es egal, wo und wie das stattgefunden hat?
Sag mal, egal ist es nicht. Ich glaube, da hat die spätere Zeit das aufgeladen mit Bildern. Und da ist ganz, ganz viel Bedeutung drin. Ja, zum Beispiel die Geschichte mit dem Stall, mit der, ja, diesen ganz einfachen, armen Anfang von jemandem, wovon die Christen glauben, dass das mehr ist als ein Mensch, dass darin Gott in die Welt kommt.
Was können Menschen in dieser Weihnachtsbotschaft finden, die nicht an Gott glauben?
Ich würde mal sagen, zunächst eine anrührende und auch irgendwie völlig normale Geschichte, ne? Da ist eine blutjunge Frau, die wird unerwartet schwanger. Es ist klar, dass der Verlobte nicht der Vater sein kann. Ist das alles in der Krise? Und als nächstes ist diese kleine Gruppe, nachdem der Nennvater oder der Verlobte sagt, ich übernehme die Verantwortung, sind die quasi auf der Flucht. Ja, sie müssen erst irgendwo hingehen und danach gehen sie sogar noch richtig auf Flucht. Also sie müssen an einen anderen Ort aus administrativen Gründen. Sie finden keine Herberge. Sie sind sehr arm. Also das sind ganz viele Motive, die sind irgendwo völlig normal und passieren leider auch heute noch jeden Tag.
Eine durchaus weltliche Geschichte.
Ja, eine sehr menschlich, weltlich finde ich eigentlich, menschliche Geschichte. Und dann ist immer zu fragen, ob Menschsein nicht von sich aus größer ist als eine rein innerweltliche Dimension. Mhm.
Schwester Emanuela, was bedeutet der Weihnachtsappell, fürchtet euch nicht mit Blick auf den Zustand der katholischen Kirche?
Also wenn ich diese Worte höre, fürchtet euch nicht, da muss ich gestehen, dann denke ich mal erst nicht an die katholische Kirche, sondern an Krieg, Energiekrise, viele Katastrophen, Fragen, den Zustand der Welt. Und da finde ich es, das eine der wichtigsten Botschaften von Weihnachten zu hören. Fürchtet euch nicht. Und dann ist der Zustand der katholischen Kirche am Rande auch noch da. Aber da würde ich dann sagen,
na,
wovor fürchtet ihr euch?
Naja, Katholikinnen und Katholiken in Deutschland haben sich auf einen synodalen Weg begeben, auf dem von Rom und von Teilen der Bischöfe ja immer wieder und gern Straßensperren errichtet wurden und werden. Was raten Sie den Reisenden?
Mir gefällt da das Bild mit der Straßensperre und ich würde sagen, einfach im Bild bleiben und mal abchecken, was täte ich bei einer Straßensperre? Ich würde wahrscheinlich erstmal aus meinem Auto oder vom Fahrrad absteigen und schauen, was ist das für eine Sperre? Dann würde ich mich fragen, kann ich die selber beseitigen? Würde mich fragen, gibt es schnell Hilfe, falls ich es nicht kann? Ja, und wenn das alles nicht gelingt, und das finde ich einen ganz, ganz zentralen Punkt dabei, dann ist es ganz wichtig, nicht an der Sperre zu rütteln, nicht unnötig Energie zu verlieren, da mich drüber aufzuregen, sondern mich zu fragen, wie kann ich die umgehen? Wo ist ein anderer Weg? Möglicherweise muss ich an dieser Stelle mal erst aus einer Sackgasse raus und schauen, wie ich mein Ziel erreiche. Dafür muss ich mein Ziel natürlich kennen.
Also an der Stelle würden Sie schon sagen, fürchtet euch nicht.
Ja, beeindrucken lassen.
Okay, die Männer in Rom behaupten, der synodale Weg instrumentalisiere den Missbrauchsskandal der katholischen Kirche. Inwieweit ist ein Dialog mit dem Vatikan angesichts eines solchen Zynismus überhaupt noch möglich?
Auch da haben wir das Problem, wer ist der Vatikan? Die Männer sind viele, inzwischen gibt es auch ganz wenige Frauen darunter. Es ist sicher eine Botschaft, die nicht weiterhilft, weil sie dem Dialog nicht hilft. Und vielleicht wäre es jetzt einfach eine Frage der Ehrlichkeit, einmal offen und nüchtern von beiden Seiten festzustellen, hier gibt es wichtige Themen, da ist ein Dissens, da gucken wir völlig verschieden drauf und wir verdächtigen weder die eine noch die andere Seite. Ja, wir halten uns nicht damit auf, einander irgendwelche Verdächtigungen zuzusprechen, sondern wir stellen einfach fest, das ist die eine Perspektive, das ist die andere. Und wir halten mal aus, dass wir uns im Dissens befinden. Das wäre, glaube ich, in der jetzigen Situation schon enorm viel. Ja? Und da ehrlich zuzustehen, wir kommen da nicht zueinander.
Der Vatikan offen und nüchtern, trauen Sie das dieser Institution zu?
Da müsste man jetzt sehr genau schauen, mit wem man da spricht. Ich kenne da leider persönlich niemanden. Ich finde es nur immer schwierig, alle Menschen unter eine Institution zu subsumieren. Ich hoffe von Herzen für die katholische Kirche und auch für den Vatikan, dass da viele sind, die ehrlich Lösungen suchen und die versuchen, das Ganze nach vorne zu bringen, eine gute Zukunft für das Christentum zu finden. Sollte das nicht der Fall sein, dann würde ich einmal sagen, dann hat diese Institution ihren Sinn verfehlt.
Schwester Emanuela, Sie haben in diesem Jahr Ihr Amt als Priorin, als Leiterin der Benediktinerinnengemeinschaft in Köln aufgegeben. Sie sind in ein neu gegründetes Ordenshaus in Angermund bei Düsseldorf gezogen. Wie kam es zu dieser Gründung?
Im Corona-Sommer, im ersten Corona-Sommer 2020, da kam eine Anfrage von außen an uns, ob wir als eine Gemeinschaft, die in den Jahren davor gewachsen ist, bereit wären, ein weiteres Standbein, ein zusätzliches Haus zu übernehmen.
Also das allein ist ja schon meldepflichtig, dass Sie gewachsen sind als Gemeinschaft.
Ich weiß nicht, ob das meldepflichtig ist. Wir freuen uns vor allen Dingen daran und sind sehr, sehr dankbar. Und tatsächlich sind wir also in den Jahren davor gewachsen. Und das ist natürlich jetzt nicht verborgen geblieben. Ja, und dann ergab sich aber, dass es gar nicht dann dieses Objekt war, sondern dass derjenige, der es vorgeschlagen hat, das sehr brav im Bischofsvikariat für die Orden gemeldet hat. Und dann hat mich Weihbischof Schwaderlapp, der um die Zeit Bischofsvikar für die Orden war und jetzt auch wieder ist, angerufen, aus dem Urlaub anrufen lassen, mit der Bitte um ein Gespräch. Ja, und dann bin ich direkt nach seinem Urlaub bei ihm gewesen und dann hat er genau das Haus vorgeschlagen, wo wir jetzt sind. Und es ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Wahl.
Wie schwer war es für Sie, die Rolle als Chefin in Köln aufzugeben?
Also für mich hatte jetzt dieser Schritt hierher nach Angermund nichts mit der Aufgabe der Rolle als Chefin zu tun. Ich war mir eigentlich immer sicher, maximal 2 Amtszeiten. Wir haben Amtszeiten von 6 Jahren. Ich bin 2010 das erste Mal und 2016 das zweite Mal gewählt worden. Ja, und ich war die ganze Zeit mir darüber im Klaren, 12 Jahre ist genug. Ich glaube, so ein Amt sollte man nicht unnötig lange machen. Und dann habe ich das schon lange vorher entschieden, relativ lange vorher angekündigt. Und so gesehen war das jetzt nicht so schwierig für mich. Fast das Schwierigste war so im unmittelbaren Übergang, achtsam und wach genug zu sein, nicht die Dinge automatisch weiterzumachen. Also hier das Signal zum Aufbruch geben, hier eben dies und hier eben das, sondern da ganz bewusst rauszugehen, tief durchzuatmen und zu sagen, nein, du jetzt nicht. Ja, und dann bin ich 10 Wochen in eine Auszeit gegangen. Aber da war natürlich dann das Neue auch schon in den letzten Wochen wieder ganz im Vordergrund. Aber insgesamt bin ich sehr froh mit der Entscheidung und empfinde es auch als ein gutes Stück Entlastung. Also 12 Jahre sind dann schon eine lange Zeit.
Sie haben ein Buch veröffentlicht über Ihr Verständnis von Leitung. Titel: Die neue Kunst des Leitens. Und der Untertitel wird vielleicht Sehnsüchte von Menschen wecken, die unter unfähigen Vorgesetzten leiden. Wie sich Menschen entfalten können. Ich zitiere aus Ihrem Vorwort: Erfolgreich heißt für mich, so zu leiten, dass sich möglichst alle einbringen, ihre Gaben entfalten können und miteinander das gemeinsame Ziel zu verwirklichen suchen. Gelingende Gemeinschaft und gemeinsames Tun sind sinnstiftend, egal ob im Kloster, im Sportverein, in der Schulklasse oder im Chor, ob in der eigenen Familie, einer Arztpraxis oder einer Firma. Schwester Emanuela, wie passt Ihr Leitungs- und Leitbild zur katholischen Kirche?
Ich denke, das hängt total davon ab, wo man in der katholischen Kirche hinschaut. Zum einen gibt es da eine ganz interessante Spannung zwischen den auch im Kirchenrecht festgeschriebenen Vorschriften für Orden und für andere Teile der Kirche. Also bei uns ist es normal und verpflichtend, dass die Leitung gewählt wird. Es wird empfohlen, dass sie das nicht auf Dauer tut. Es ist klar, dass es eine Gewaltenteilung gibt. Das heißt, es gibt immer ein Pendant, das Kapitel, eine Versammlung von Schwestern. Es ist genau festgelegt, welche wichtigen Punkte da mit absoluter Mehrheit, mit 2/3 Mehrheit, worüber abgestimmt werden muss, auch worüber geheim abgestimmt werden muss. Alles Wichtige entscheidet in den Orden nie die Leitung alleine. Also da ist von vornherein eine Spannung drin. Ja, und der weitere Maßstab ist natürlich immer das Evangelium. Und da finde ich, ist dieses Leitungsverständnis, dass jedem Menschen zur Entfaltung bringen will, wo jeder Mensch seine Rolle drin hat. Wir können auch an den Apostel Paulus denken, der eine Leib und die vielen Glieder. Das sollte eigentlich vollkommen normal sein.
Sollte.
Sollte.
Ist aber nicht, in der katholischen Hierarchie zumindest nicht.
In bestimmten Ausformungen von Institutionen, muss man ganz nüchtern sagen, ist da historisch was gewachsen, wo es vielleicht gut wäre da oder hochdringend wäre, mal abzuchecken, wie sich das im Verhältnis befindet mit dem Evangelium, sollte jeder Christ sowieso immer tun und vielleicht die eine oder andere Kurskorrektur da mal zum Tragen bringen, kommen zu lassen.
Jetzt finden Sie aber schwache Worte. Was schwebt Ihnen da vor?
Schwache Worte? Ich weiß nicht, ob das schwache Worte sind. Also zum Beispiel, wenn ich an die Frühzeit der Kirche denke, denken Sie an den Rheinländer, an den heiligen Martin. Um die Zeit wurde ein Bischof durch Akklamation durch das Volk gewählt.
Der jetzige Zustand ist genau das Gegenteil. Deshalb meine Frage, welche Schäden richtet falsches Leiten an?
Ich denke, falsches Leiten ist immer die Frage, was ist das Ziel von Leitung? Leiten kann auch mal klar sein, Leiten muss kommunikativ sein, Leiten muss vor allen Dingen hörend sein. Aber ganz, ganz zentral ist, jetzt brauche ich ein altes Wort, Leiten ist umso besser, je lauterer die Absicht ist. Ich muss etwas Positives jenseits meiner Person für das Ganze wollen. Ich muss dieses Leben für alle wollen. Und falsches Leiten ist immer mit egozentrisch-egoistischen Motiven und Zielen verbunden. Und das kann ganz, ganz üblen Schaden anrichten, weil das Leben blockiert.
Schwester Emanuela Kohlhaas, die ehemalige Priorin der Gemeinschaft der Benediktinerinnen in Köln. Der Titel ihres Buches lautet »Die neue Kunst des Leitens«.